Also, den ersten Teil habe ich ja schon durchgelesen, aber kann ja nicht schaden, das nochmal durchzusprechen. Was bedeutet Organisation? Es gibt zwei zentrale Bedeutungen. Einmal den institutionellen Organisationsbegriff, das bedeutet, dass es zielgerichtete Sozialsysteme sind. Und einmal gibt es den instrumentalen Organisationsbegriff, der bezieht sich auf bestimmte Merkmale dieses Systems, zum Beispiel strukturierende Aufgaben oder die Organisationsstruktur. Institutionelle Perspektive ist breiter und betrachtet das ganze System. Der Begriff des Organisierens ist prozessbezogen und einerseits soll das Verhalten der Mitarbeiter in vorgeschriebene Bahnen gelenkt werden, andererseits sollen Bedingungen geschaffen werden, damit Mitarbeiter ihre Potenziale zur Lösung organisationaler Herausforderungen einsetzen. Regelungsanspruch und Motivationsanspruch können sich widersprechen. Okay, macht Sinn. Zentrale Elemente von Organisationen ist spezifische Zielorientierung. Oftmals hat eine Organisation mehrere Ziele, die unterschiedlich sind und sich teilweise sogar widersprechen können. Sie sind hierarchisch geordnet und überstimmen meistens nur teilweise mit den Zielen ihrer Mitglieder überein. Es gibt eine geregelte Arbeitsteilung. Die Organisation definiert die Erwartungen, an denen die Mitglieder ihr Verhalten orientieren sollen. Dadurch wird das Verhalten vorhersagbar und Koordination wird ermöglicht. Die Einhaltung von Regeln ist Mitgliedschaftsbedingung und der Leistungsvorteil von Kollektiven mit geregelter Arbeitsteilung begründet erstmals überhaupt die Entstehung von Organisationen. Es gibt in einer Organisation beständige Grenzen. Sie ist von ihrer Umwelt abgrenzbar. Die Grenzen definieren auch die Mitgliedschaften und sind veränderbar bzw. teilweise auch fließend. Es gibt Probleme in der Organisationsgestaltung. Das ist einmal die Strukturierung der Aufgaben, die Abgrenzung zur die Organisation und Umwelt, die Integration von Individuen und Organisationen, der organisatorische Wandel und Transformation und emergente Phänomene in der Organisation. Also welche Aufgaben gibt es zu meistern, wie sollen Individuen in die Organisation integriert werden und wie lässt sich sicherstellen, dass Individuen die Ziele der Organisation verfolgen. Welche Aspekte der Umwelt sind relevant und wie kann sich die Organisation auf diese Umwelt einstellen, auf die sie reagieren und oder sie selbst mitgestalten? Welche Prozesse entstehen außerhalb des formalen Regelungssystems und wie beeinflussen diese Prozesse die organisationale Zielerreichung? Das ist zum Beispiel, schätze ich mal, brauchbare Illegalität und Informalität und so. Wie können Organisationen flexibel sein und sich verändern und auch generell wandlungsfähig bleiben? Organisationen stehen in einem ständigen Spannungsfeld zwischen widersprüchlichen Anforderungen. Diese Balance zwischen diesen Gegensätzen muss gemeistert werden und das Leitbild ist nicht eine stabile Ordnung, sondern eine kontinuierliche Veränderung und Anpassung. Sondern widersprüchliche Anforderungen sind zum Beispiel Flexibilität und Stabilität, Individuum und Kollektiv, Verantwortung und Profit. Kommen wir nun zur Organisationstheorie, aber vorher mache ich fix. Weil man mich jetzt leicht ablenken kann. die Organisationstheorie ist eine heterogene Disziplin mit vielfältigen Paradigmen. Man ist sich zum Beispiel nicht sicher, was der Gegenstand ist. Ist es eine Lehre der Strukturgestaltung oder eine Lehre der Prozesse innerhalb der Strukturen? Man ist sich auch nicht sicher, ob das eine analytische oder eine empirische Wissenschaft ist. Aber ja, es gibt die klassischen, die neoklassischen und die modernen Ansätze. Und zu den klassischen kommen wir jetzt als erstes. Das ist die Bürokratietheorie nach Weber, der Klassiker, den man ja schon in so vielen Fächern hatte. Beim Beginn des 20. Jahrhunderts ging es los, dass große Organisationen entstanden sind und dass diese direkten zwischenmenschlichen Kommunikation ergänzt werden musste, um neue Mechanismen, die Koordination und Aufgabenerledigung ermöglichend. Und dadurch dann wurde die Bürokratie als Idealtypus geschaffen, als effizienteste Organisationsform. Regeln und Erwartungen definieren die Organisationsstruktur und Befolgung dieser Regeln durch alle Mitglieder. Somit gibt es ein großes, komplexes System, war es zu einer steuerbaren und berechenbaren Einheit umgewandelt wird. Es gibt die Herrschaft, also die Organisation als Befehls- und Gehorsamsverbände, traditionelle Herrschaft, charismatische Herrschaft, legitime Herrschaft. Weber sah die hohe Leistungsfähigkeit, aber auch die Gefahren. Weber hat zum Beispiel schon gewarnt vor der Bürokratisierung der gesamten Lebenswelt, vor Dysfunktionalitäten starrer Regeltreue, vor dem Regelgehorsam als Selbstzweck zulasten der eigentlichen Zielerfüllung. Bis heute ist Webers Theorie in vielen Organisationen die Richtschnur der Organisationsgestaltung. Zentrale Merkmale sind eine Hierarchie, ein festes Regelwerk, ein hauptberufliches Beamtentum, eine Entlohnung, Fachkenntnisse, Sachlichkeit, keine Emotionen, Aktenmäßigkeit, genau, und klar definierte Positionen und Zuständigkeiten. Dann gibt es File, der den administrativen Ansatz geschaffen hat. Er gibt Handlungsanleitungen für erfolgreiches Management, die nennt er Best Practices. Er betont mehr als Weber den Führungsprozess an sich. Es gibt also die Planung, die Organisation, den Befehl, die Koordination und die Kontrolle. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Organisationsgestaltung, denn sie regelt alles Wesentliche. Organisieren als Ingenieursaufgabe definierte das. Die Metapher der Organisationsmaschine, die zuverlässig, effizient und vorhersagbar den Weisungen der Geschäftsführung folgt. Er hat allgemeine Organisationsprinzipien, 8 Stück, Arbeitsteilung, Autorität und Verantwortung, Disziplin, Einheit der Auftragserteilung, Einheit der Leitung, Zentralisierung, Hierarchie und Ordnung. Und dann gibt es das Scientific Management, also den Taylorismus. Arbeitswissenschaftlicher Ansatz zur Optimierung einzelner Aufläufe. Gab beeindruckende Erfolge bezüglich der Arbeitsproduktivität. Revolutionierte die am Handwerk orientierte Gestaltung der Arbeit. Auflösung der Einheit von Planung und Ausführung. Zerlegung der Arbeit in kleinste Teilaufgaben. Ziele sollten dabei sein, größtmögliche Spezialisierungsvorteile und Kontrollierbarkeit der Arbeiter zu erschaffen. Es gibt ein diffuses Erfahrungswissen, soll ersetzt werden durch geregelte Arbeitsschritte und jeder Arbeitsvorgang wird wissenschaftlich untersucht und optimiert. Die Definition von Normalzeiten und von Normalleistung, zum Beispiel Stückzahlen, ermöglicht also einen Leistungslohn und eine systematische Personalauswahl auf der Basis exakt definierter Anforderungsprofile. Es gab große Erfolge, vor allen Dingen in der Massenproduktion in den USA, und enorme Produktivitätszuwächse während der Industrialisierung. Jeweils gibt es den Nachteil, dass es sehr niedrige Arbeitszufriedenheit gibt mit all ihren Folgen. Der Ansatz hat inzwischen an Bedeutung verloren durch eine steigende Bedeutung von Mechanisierung, Dienstleistungen, organisationsweiten Bemühungen um Innovation, Wettbewerb um qualifiziertes Personal und zunehmender komplexer werdende Aufgaben. Also grundsätzlich sagt der Taylorismus halt einfach, du sollst eine Aufgabe, eine große Aufgabe in so viele kleine Punkte, in kleine Teilaufgaben aufteilen wie möglich und dann erledigt jede Person nur diese kleine Aufgabe immer und immer wieder. Das ist vor allen Dingen Fließbandarbeit zum Beispiel. Und das sorgt halt dafür, dass die Menschen halt gelangweilt werden, unzufrieden sind, teilweise auch halt körperliche Schäden davontragen, aber es erhöht halt die Produktivität immens. Die Gemeinsamkeiten bei all den klassischen Ansätzen ist, dass das Vertrauen in organisationale Regelwerke als zentrales Steuerungselement gesetzt wird. Das Verhalten soll stets regelgeleitet erfolgen, die Organisation ist also eine reibungslos funktionierende Maschine. Regelabweichungen werden als Störungen gesehen und sollen durch Kontrolle minimiert werden. Eine dritte Gemeinsamkeit ist, dass Stabilität unterstellt wird. Gleichbleibende Arbeitsanforderungen lassen sich daher genau planen und in stabilen Regelwerken abbilden. Die Organisationsgestaltung blickt lediglich nach innen. Es geht um die Optimierung innerer Abläufe. Entwicklung des Umfelds werden ignoriert. Mitarbeiter unterwerfen sich der vorgegebenen Ordnung. Befehl und Gehorsam ist das dominante Beziehungsmuster. Phänomene wie Motivation, Zufriedenheit, Gruppenbeziehungen sind alle irrelevant und stellen potenzielle Störfaktoren dar, die ausgeblendet werden müssen. Ist also relativ unrealistisch, denn der Mensch hat nun mal andere andere Punkte, die wichtig sind, anstatt nur das Regelwerk. Kommen wir jetzt zu den neoklassischen Ansätzen, die sich erstmals anfangen, wirklich mit der Motivation von Menschen auseinanderzusetzen. Es geht los mit dem Human Relations Ansatz. In den frühen 1930er Jahren gab es die Hawthorne-Experimente. Und es wurde versucht, den paradoxen Befunden verschiedenartiger Experimente zu erklären. Die Human Relations haben einen großen Einfluss auf die Produktivität. Was zuvor als Störfaktoren galt, also Emotionen und Beziehungen, wurde nun zum entscheidenden Produktivitätsfaktor. Deswegen wurden über 21.000 Interviews geführt. Vorgesetzte wurden geschult, den Arbeitern gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und eine respektvolle Beziehung zu ihnen aufzubauen. Also eine personenorientierte Führung aufzubauen. Und weitere Erkenntnisse der Hawthorne-Forschung waren zum Beispiel, Leistungen sind auch abhängig von spezifischen sozialen Normen innerhalb eines Betriebes und von der Dynamik der Gruppenbeziehung. In den 50er, 60er Jahren forderte diese Human Relations-Bewegung eine neue Orientierung im Management, weg von den starren Regelwerken. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide ist jedem klar. Psychologische Sicherheit, soziale und Wertschätzungsbedürfnisse sind Defizitbedürfnisse und die Spitze der Pyramide ist dann die Wachstumsbedürfnisse, also die Selbstverwirklichung. Aus heutiger Sicht kann man negativ sehen, dass die Hierarchie nicht universell ist, also bei manchen Menschen ist Selbstverwirklichung vielleicht wichtiger als Wertschätzung oder Sicherheit ist gar nicht so wichtig wie Wertschätzung oder soziale Sachen. Und unbefriedigte Bedürfnisse motivieren nicht immer. Manchmal demotivieren die auch. Aber positiv zu sehen ist die Bedeutung von nicht-materiellen Werten, die da hervorgehoben werden. Und dass sie die Bedürfnispyramide die Basis von verschiedenen Führungsansätzen darstellt. Dann kommen wir zu McGregor, der zwei verschiedene organisatorische Handlungstheorien aufgestellt hat. Einmal Theorie X und einmal Theorie Y. Theorie X sieht den Menschen als faules Wesen. Grundsätzlich von Grund auf einfach faul und will Arbeit vermeiden. Noch nicht mal Geld kann ihn genug motivieren, um ordentlich zu arbeiten. Deswegen muss er auch mit Strafe Strafe angedroht werden, damit er sich an die Regeln hält. Menschen ziehen es vor, Routineaufgaben zu erledigen. Sie besitzen verhältnismäßig wenig Ehrgeiz und sind vor allen Dingen auf Sicherheit aus. Die meisten Menschen scheuen sich vor der Übernahme von Verantwortung. Opportunistisches Verhalten ist noch wichtig. Und sie müssen streng kontrolliert werden und energetisch geführt werden, damit die Unternehmensziele überhaupt erreicht werden können. Theorie Y hingegen sagt, dass es noch andere Motivatoren gibt als Geld und dass der Mensch nicht grundsätzlich unmotiviert ist, sondern dass die Verausgabung durch körperliche oder geistige Anstrengung beim Arbeiten auch Erfüllung bringen kann. Und für Ziele, denen sie sich verpflichtet fühlen und das sinnvoll anerkennen, erlegen sich Menschen bereitwillig Selbstdisziplin und Selbstkontrolle auf. Wie sehr sich Menschen organisatorischen vielen Zielen verpflichtend fühlen, ist eine Frage, inwieweit ihre Erreichung zugleich eine Erfüllung persönlicher Ziele erlaubt. Also umso mehr die Organisationsziele mit den persönlichen Zielen übereinstimmen, umso besser arbeiten die Menschen. Die Gabe, Vorstellungskraft, Urteilsvermögen und Kreativität für die Lösung organisatorischer Probleme zu entwickeln, ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Und nicht nur bei Minderheiten. Unter den Bedingungen der modernen Arbeit sind die Talente, über die der Durchschnittsmensch verfügt, in der Regel nur zum geringen Teil genutzt. Bei geeigneten Bedingungen wollen Menschen Verantwortung nicht nur übernehmen, sondern suchen sie sogar. Also die Theorie X-Zirkel, also beide Zirkel bestätigen sich halt irgendwie so selber. Also die Theorie X sagt halt, führt halt zu einer traditionellen Organisationsgestaltung, was dazu führt, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, was zu Passivität und Desinteresse führt, was dann hingegen wieder die Theorie X bestätigt. Der gute Zirkel von der Theorie Y sagt halt, dass du eine bedürfnisgerechte Organisationsgestaltung machen sollst, weshalb sich die Mitarbeiter dann entfalten können in der Arbeit, sie sind aktiver und engagierter und das hingegen bestätigt wieder die Theorie Y. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass diese strikte Dichotomie, die unterstellt wird, einfach nicht wirklich gegeben ist. Es ist eigentlich immer ein Mix aus beiden. Aber es ist gut, dass das Potenzial motivationsförderlicher Arbeitsbedingungen quasi hervorgehoben wurde. Gibt es noch die Theorie der Hygienefaktoren und Motivatoren innerhalb dieses Dings? Hygienefaktoren sind Sachen, die einen unzufrieden machen, und Motivatoren sind Sachen, die einen zufrieden machen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass Arbeitszufriedenheit und Unzufriedenheit in dieser Konzeptualisierung umstritten ist. Aber es ist gut, dass die Bedeutung der unterschiedlichen Einflüsse verschiedener Dimensionen hervorgehoben wurde. Also zum Beispiel das monetäre Anreiz der Stärke auf die Motivation einwirken als, aber ab einem bestimmten Grund nicht mehr so auf die Zufriedenheit. Okay. Dann gibt es die Anreiz-Beitragstheorie nach Barnard. Autsch. Oh, Die Anreiz-Beitragstheorie nach Barnard sieht die Organisation als ein System von Handlung, das eines Gleichgewichts zwischen formalen und informalen Beziehungen schaffen muss und zwischen internen und externen Ansprüchen, Anreizen und Beiträgen halt diese Balance finden muss. Erstmals wird der Umweltbezug eingeführt in die Organisationstheorie. Also die Organisationen sind kooperative Systeme, die Existenz ist abhängig von der Bereitschaft zur Kooperation der Mitglieder, und es wird quasi die Bedingungen analysiert, unter denen die Kooperation erfolgt. Huch, alles still. Beiträge sind Handlungen, die die Organisation benötigt. Anreize sind Gegenleistungen, die die Organisation dafür geben würde oder gibt. Sie können materiell, aber auch nicht materiell sein. Und der Kooperationsverbund setzt die richtige Balance voraus. Die Koalitionstheorie sagt, dass die Balance von Anreizen und Beiträgen nicht nur für Organisationsmitglieder gilt, sondern auch für andere Anspruchsgruppen, zum Beispiel Stakeholder, Dienstleister, Lieferanten und Kunden und so. Die Autorität und der Einfluss. Prinzipiell können Kooperationsmitglieder jederzeit entscheiden, welchen Anforderungen sie folgen. Somit stünde eine Organisation auf einer allzu labilen Grundlage. Deswegen gibt es halt die Autorität und der Einfluss, dass man das ein bisschen so unter Kontrolle behält. Und Indifferenzzone definiert ein Spektrum generalisiertes Gehorsams. Es gibt eine Hervorhebung. Eine Hervorwägung der Erwartungen der Mitglieder an die Organisation und das Verhältnis zwischen Individuen und Organisation wird auch hervorgehoben, was auch immer. Es vernachlässigt jedoch die Machtstrukturen und von formalen Strukturen die Stabilität und Effizienz sichern. Der Human Relations Ansatz und die Anreiz-Beitragstheorie haben zu einem neuen Menschenbild im Management geführt. Die Arbeit wurde dadurch humaner. Zufriedenheit, Motivation und langfristige Leistungsfähigkeit der Mitglieder wurden durch neue Maßnahmen gefördert. Also sie wurden jetzt wichtiger irgendwie. Der Ansatz ist umso wertvoller, je komplexer die Aufgaben sind. Also bei einfacher Fließbandarbeit ist vielleicht Taylorismus noch ganz gut, aber wenn die Aufgaben komplexer werden, dann müssen halt so die Sachen von Human Relations Theory und Anreizbeitragstheorie mit reingenommen werden. Und die Bedeutung der strukturellen Aspekte darf nicht vernachlässigt werden, die halt jetzt hier noch vernachlässigt wurde. Dann haben wir den Übergang zu modernen Organisationstheorien. Bei klassischen wurde die Vorteilhaftigkeit von Arbeitsteilung, formalen Strukturen und Regelwerken quasi verankert. Es wurde aber das Individuum und die individuellen Bedürfnisse vernachlässigt. Bei den neoklassischen ging es dann vor allen Dingen um die menschlichen Bedürfnisse und die Notwendigkeit der Integration vom Individuum in die Organisation. Jedoch wurden jetzt die formalen Strukturen vernachlässigt. Deswegen müssen jetzt irgendwie die modernen Organisationstheorien beides vereinen und was sie dann auch versuchen zu machen. Einmal gibt es den Human Resources Ansatz. Das ist quasi eine Weiterentwicklung des Human Relations Ansatzes. Die formalen Strukturen durch motivationsorientierte Neugestaltung organisationaler Strukturen und Prozesse werden mit einbezogen. Man kritisiert die Logik des Regelgehorsams, denn die Entfaltungsbedürfnisse der Menschen. Okay. Denn die Entfaltungsbedürfnisse von Menschen gehen ja diesem Regelgehorsam so ein bisschen zuwider. Deswegen wird gesagt, dass rigide Strukturen Eigeninitiative behindern und das Verantwortungsbewusstsein auch so ein bisschen verhindern. Deswegen, das würde Human Resources quasi verschwenden, Human Resources. Deswegen müssen Organisationsmodelle den menschlichen Bedürfnissen angepasst werden. Also die sozialen Bedürfnisse und das Selbstverwirklichungsstreben. Das Leitbild wird aus der humanistischen Psychologie sich entliehen. Die sagt, der Mensch strebt nach persönlichem Wachstum und Reife. Es wird Planung und Ausführung getrennt. Es gibt also extreme Spezialisierung und von Befehl und Gehorsam geprägte Beziehungen behindern die individuelle Entfaltung. Deswegen wird das halt nicht gemacht. Gefördert werden sollten daher Entfaltungsmöglichkeiten, Partizipation, Vertrauen, Kommunikation und Autonomie durch neue Organisations- und Führungsmodelle. Das Ziel dessen ist die Entwicklung von Organisationsmodellen, die effektiv und effizient sind und human gleichzeitig aber auch. Es sollen also gleichzeitig Individualziele und Organisationsziele berücksichtigt werden. Dafür wird es Arbeitsleid in Arbeitsfreude soll quasi transformiert werden. Davon profitieren sowohl Individuum als auch Organisation. Gibt es ja das Job Characteristics Model nach Hackman und Oldham. Der kategorisiert Jobmerkmale als Vielfalt und Abwechslungsreichtum, Ganzheitscharakter, Bedeutungsgehalt, Autonomie und Rückkopplung und sagt als Konsequenz, dass es eine hohe Arbeitsqualität und Zufriedenheit gibt und dadurch auch geringe Fehlzeiten und Fluktuationen. Neue Formen der Arbeitsorganisation. Arbeitsorganisatorische Modelle zur Ausdehnung des Handlungsspielraums. Man kann die Arbeitsvarietät erweitern durch eine Arbeitsvergrößerung oder durch einen systematischen Arbeitsplatzwechsel, Job Enlargement oder Rotation. Oder man kann die Arbeit anreichern auf der Individual- oder Gruppenebene. Es gibt auch noch Maßnahmen wie zum Beispiel flexible Arbeitsgestaltung durch Telearbeit oder Homeoffice-Zeiten oder flexible Arbeitszeiten. Nicht alle Mitarbeiter profitieren gleichermaßen von den neuen Formen der Arbeitsgestaltung, muss man sich merken. Und umso mehr ein Individuum davon profitiert, umso effektiver ist es quasi. Dann gibt es den strukturalistischen Ansatz, welcher an klassische Organisationstheorien anknüpft. Er strebt die empirische Erfassung existierender Organisationsstrukturen an. Es gibt erst die Beschreibung und dann kommt die Erklärung. Zum Beispiel hat die erste Gruppe erforscht und mittels mehrstufiger Skalen die Ausprägung von 5 Strukturdimensionen in zahlreichen Organisationen untersucht. Und diese Dimensionen waren Spezialisierung, Formalisierung, Standardisierung, Zentralisierung und Konfiguration. Und darauf aufbauend wurden dann quasi 7 Organisationstypen beschrieben, wobei 1 voll ausgeprägte Bürokratie war und 7 eine implizit strukturierte Organisation, also kaum formales Regelwerk. Es wurde auch Ursachenforschung beschrieben, also wie wird die Organisationsstruktur beeinflusst durch die verschiedenen Variablen und die Variablenkombinationen. Das Kausalgefüge ist jedoch schwer ermittelbar, denn die Ergebnisse sind uneinheitlich und teils widersprüchlich. Es ist eine deterministische Sichtweise, also die Organisationsgestaltung ist nicht nur Anpassung an externe Sachzwänge und Stärke des Ansatzes ist lediglich die systematische Beschreibung real existierender Strukturen, also es ist rein deskriptiv. Oh fuck. Okay. Weiter geht's. Dann geht es zur organisatorischen Entscheidungsforschung. Das sind so entscheidungslogisch-mathematische Ansätze. Also Ziel ist die Entwicklung mathematischer und formallogischer Modelle zur Identifizierung optimaler Lösungen der Organisationsgestaltung. Hat lediglich in Teilbereichen zu praktisch umsetzbaren Lösungen geführt, jedoch. Die empirische Theorie der organisatorischen Entscheidung ist, dass es ein idealtypisches lineares Phasenschemata gibt. Problemformulierung, Informationsbeschaffung, Alternativengenerierung, Vergleiche, Bewertung, Entschluss, Realisierung, Kontrolle. Aber in der Realität ist das halt nicht ein linearer Zyklus, sondern es werden Phasen übersprungen, man geht rückwärts, es ist durcheinander, deswegen funktioniert es auch immer nicht. Aber das wurde in den letzten Jahrzehnten so gut verstanden. Untersucht wurde zum Beispiel der Einfluss des organisatorischen Kontextes auf die Entscheidungsfindung und organisatorische Entscheidungen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen folgen bestimmten Vorhersagemustern, die zum Teil deutliche Abweichungen vom idealtypischen Entscheidungsprozess darstellten. Ein breites, heterogenes Feld unterschiedlicher Ansätze, die menschliches Entscheidungsverhalten in der Realität untersuchen, ist es quasi, aber und wie gesagt, die Fahrtabhängigkeit, die anfangs ganz viele Optionen durch Entscheidungen verringern sich die Auswahlmöglichkeiten. Dadurch entsteht ein enger Pfad, aus dem die Organisation nicht mehr so einfach herauskommt. Also frühere Entscheidungen beeinflussen heutige Tätigkeiten. Macht ja auch irgendwo Sinn. Es gibt auch physiologische Phänomene, die Entscheidungen beeinflussen können. Zum Beispiel Anchoring, Framing, Confirmation Bias, Illusion of Control oder Self-Serving Bias. Eine realistische Sicht der menschlichen Kognition ist, dass wir angesichts einer Flut von Informationen weder motiviert noch in der Lage sind, alle potenziell relevanten Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Menschen sind Cognitive Mesers, also wir verwenden kognitive Strategien und Abkürzungen, um die Komplexität zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. Es beginnt mit der selektiven Wahrnehmung, setzt sich mit unvollständiger und verzerrter Informationsverarbeitung fort und mündet oft in suboptimalen oder falschen Entscheidungen. Diese Phänomene sind insofern unvermeidbar, als unsere kognitiven Kapazitäten begrenzt sind. In vielen Fällen reicht diese Vorgehensweise dennoch aus, um für den Alltag sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Bei besonders wichtigen Entscheidungen sollte jedoch sichergestellt werden, dass die Entscheidungsfindung nicht durch kognitive Verzerrungen negativ beeinträchtigt wird. Theorie der kognitiven Dissonanz. Gemäß der kognitiven Dissonanz erleben Menschen Unbehagen immer dann, wenn zwischen Kognition oder zwischen Kognition und Verhaltung psychologische Inkonsistenz herrscht. Menschen haben also das Bedürfnis, diese Dissonanz entweder durch Veränderung ihres Verhaltens oder durch Änderung ihrer Kognition oder durch Hinzufügung weiterer Kognition zu reduzieren. Wenn also Fehler gemacht oder falsche Entscheidungen getroffen wurden, gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Rational oder rationalisierend. Die Theorie der kognitiven Dissonanz beschäftigt sich mit dem häufig anzutreffenden rationalisierenden Verhalten. Hierbei geht es um die Rechtfertigung eigenes Verhaltens und eigener Einstellungen. Zum Beispiel kann man dadurch Phänomene in unterschiedlichen Lebensbereichen erklären, zum Beispiel der Politik, Sachen wie Vietnam- oder Irakkriege oder Erdbebenvorbereitung. Man kann persönliche Entscheidungen erklären, zum Beispiel Reaktion auf ein Reaktorunglück, zwischenmenschliche Beziehung. Oft handeln Menschen so, als könne fehlerhafte Entscheidungen noch in Erfolge umgewandelt werden, wenn noch mehr Ressourcen investiert werden. Es gibt einen großen, wenn der große Einfluss von bereits erbrachten Aufwand von Entscheidungen da ist, zum Beispiel bei Aufnahmeprüfung dieses Escalation of Commitment und Informationsverarbeitung. Es gibt keine rationale Aufnahme von Pro und Contra. Einstellungsänderung nach Erfolg der Entscheidung, Post-Decisional Dissonance, also insbesondere, wenn diese unwiderruflich ist, zum Beispiel Kaufentscheidung oder auch unmoralisches Verhalten, also du begehst ein Verbrechen und danach fühlst du dich schlecht drüber. Foot in the Door, Ausnutzung des Bestrebens, kognitive Dissonanz zu vermeiden und Einstellungsänderung bei unzureichender externer Rechtfertigung. Wann tritt kognitive Dissonanz besonders häufig auf und wann ist die Wahrscheinlichkeit irrationalen Handels besonders hoch? Bei starkem Selbstbezug, bei besonders wichtigen und folgeschweren Entscheidungen, bei irreversiblen Entscheidungen, bei Entscheidungen zwischen Alternativen, bei denen suboptimale Alternativen leichtere Wege darstellen und bessere Alternativen mit vielen Nachteilen verbunden sind, nach eigenen Handlungen oder beim Vorliegen von Informationen, die eigenen Einstellungen und Werte zuwiderlaufen, nach großen Investitionen von Zeit, Anstrengung, Geld oder Ähnlichem und bei fehlender externaler Rechtfertigung. Dann gibt es noch die mikroökonomischen Organisationsanalyse, die neue Institutionenökonomik. Da gibt es zum Beispiel das Principal-Agenten-Ansatz, des Principal-Agent-Prinzips. Es wird das problematische Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, also dem Prinzipal und dem Agenten, thematisiert. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen, zum Beispiel Arbeitsteilung oder fehlende Spezialkompetenz, beauftragt der Prinzipal, also der Arbeitgeber, den Agenten, also den Arbeitnehmer, mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben und überträgt ihn dazu bestimmte Verfügungsrechte. Dem Delegationsvorteil, also dem Nutzen, stehen die potenziellen Nachteile, also die Kosten, gegenüber, die sich aus den unvollkommenen Informationen des Prinzipals und daraus resultierenden vertragsabweichenden Handlungsspielräumen des Agenten ergeben. Das ist die Prämisse des Opportunismus. Der Agent könnte nur zum eigenen Vorteil und zu Lasten des Prinzipals agieren. Um potenzielle Nachteile so gering wie möglich zu halten, kann der Prinzipal Maßnahmen ergreifen, Aufbau von Kontrollen, Androhung von Sanktionen, Ausbau des Informationssystems oder die innerhalb dieses Ansatzes favorisierte Maßnahme, Schaffung von Anreizen, sodass dem Prinzipal nachteilige Handlungen des Agenten unwahrscheinlicher werden. Zu möglichen Anreizen zählen Gewinnbeteiligung und Kopplung der Entlohnung an Aktienkurs. Der prinzipielle Agentenansatz sucht nach Möglichkeiten, diesbezüglich optimale Arrangements zu identifizieren, die die Probleme reduzieren. Kritisiert wird er dafür, dass es sehr beschränkt ist auf ein spezielles, aber durchaus relevantes Problem der Organisationsgestaltung, das Delegationsrisiko und seine Begrenzungsmöglichkeiten, das auf umstrittenen Prämissen beruht. Es wird zum Beispiel Opportunismus vom Arbeitgeber, vom Arbeitnehmer, also vom Agenten, also vom Arbeitnehmer untersucht, aber nicht vom Prinzipal. Kommen wir nun zur Organisationsstrategie. Planung der Ziele und Management wird bestimmt durch Art der Organisation, welches Personal wann gebraucht wird, wie die Führung des Personals zu gestalten ist und welche Standards für die Kontrolle gelten. Strategie heißt, what business are we in and how should we compete? Grundmodell des strategischen Managements, jede Strategieplanung basiert auf Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, SWOT-Analyse. Sowohl für das Unternehmen und die Umweltanalyse. SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. Die allgemeine Umweltanalyse besagt, dass strategische Entscheidungen prinzipiell Entscheidungen unter Unsicherheit sind. Und diese allgemeine Umweltanalyse bezieht sich auf das Wettbewerbs Umwelt und 5 wesentliche Bereiche der globalen Umwelt. Jetzt mache ich noch eine kurze Pause.
Einmal geht es um die natürliche Umwelt. Also den Herstellungsprozess und die dafür benötigte Energie, die Abfallprodukte der Herstellung, die Folgewirkungen der hergestellten Güter, Berücksichtigung ökologischer Belange, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder der Fleischkonsum. Soziokulturelle Umwelt ist zum Beispiel demografische Veränderung, Wertewandel, Trends und gesellschaftliche Entwicklung. Politisch-rechtliche Umwelt ist zum Beispiel Import- und Exportzölle, Umweltverordnungen, Produzentenhaftpflicht, Zulassungsbestimmungen, politische Trends wie Zunahme von Nationalismus, Protektionismus oder Regulierung. Zum Beispiel war 2014 die WM, würde Adidas gut tun, aber durch die Russland-Sanktionen war es halt nicht so toll. Und Flugzeuge zum Beispiel, da gibt es den Unterschied zwischen Point-to-Point und Hub-and-Spoke. Strategien und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Die makroökonomische Umwelt ist zum Beispiel nationale und internationale ökonomische Einflüsse, Konjunktur, Wechselkurse, Arbeitslosenquote, Ölpreis und so weiter. Dann auch die technologische Umwelt, die rasante Entwicklung in manchen Bereichen und Branchen hat, zum Beispiel Informations- und Kommunikationstechnologie. Viele Industrien haben technologischen Wandel nicht rechtzeitig erkannt, zum Beispiel bei Streaming oder Kameras. Am Beispiel der Autoindustrie kann man das ganz gut abarbeiten. Die natürliche Umwelt ist, dass es mehr Nachfrage nach umweltfreundlichen Autos gibt. Die soziokulturelle ist, dass die Kultur der Freude am Fahren nicht mehr so da ist bei jüngeren Leuten. Die politisch-rechtliche ist, dass es eine starke Förderung autonomer Fahrzeuge in China gibt, dass es unterschiedliche Förderung von Elektromobilität in unterschiedlichen Ländern gibt, dass es unterschiedliche Gesetze im Umgang mit autonomen Autos gibt. Die makroökonomische Perspektive ist, dass der Ölpreis die Attraktivität von Autos beeinflusst, und also von Elektroautos, und dass schwankende Wechselkurse die Attraktivität von Produktionsländern und Absatzmärkten beeinflussen. Und die technologische Umwelt bezieht sich auf die rasanten Fortschritte durch technologische Innovationen, vor allem durch IT-Firmen. Die Informationsverdichtung, Prognosen über die Zukunft.
Die globale Umweltanalyse läuft Gefahr, unübersichtlich und dadurch konsequenzenlos zu bleiben. Deswegen müsste es strukturiert werden, um strategische Bedeutung sichtbar zu machen. Dafür gibt es 4 mögliche Schritte. Bestimmung der Schlüsselgrößen in Sektoren und Prognose bezüglich ihrer Entwicklung. Wie werden sich die Entwicklungen in Zukunft fortsetzen? Analyse der Querverbindung zwischen den Einflusskräften. Entwurf alternativer Szenarien und ihrer Bewertung. Festlegung der Prämissen für den weiteren Planungsprozess. Zukunftsprognosen sind deswegen schwer und Vergangenheit erklären ist leichter, als in die Zukunft zu gucken. Ich habe noch ein bisschen was, aber ich habe Hunger, also werde ich jetzt erstmal kochen gehen und nachher weiter lernen. Aber ich glaube, die letzten 35 Minuten sollten sowieso genug sein für jeden, der meine Stimme wieder hören wollte. Bye, bye.